Stellt euch einen kleinen Jungen vor. Er kniet in seinem Zimmer. Seine Hände sind gefaltet. Ganz offensichtlich ist er verärgert über Gott. Er betet. Tante Erna ist immer noch nicht verheiratet. Onkel Hubert hat noch keine Arbeit. Fatis Haare fallen immer noch aus. Ich werde müde, für diese Familie zu beten, ohne irgendwelche Ergebnisse zu sehen. Kennt ihr das Gefühl? Kennt ihr das? In der Theorie wissen wir, dass das Gebet wichtig ist. Aber in der Praxis fällt es uns oft so schwer. Für das wirksame Gebet gibt es in der Bibel sehr viele Beispiele. Durch das Gebet von Abraham wurde Abimelech geheilt. Abraham trat auch vor Gott für die Stadt Sodom ein. Mose betete für das abtrünnige Volk nach der Aufrichtung des goldenen Kalbs. Und so kann man durch die ganze Bibel gehen und findet immer wieder Hinweise auf die Macht des Gebets. Wir werden uns heute zusammen eine ganz besondere Person ansehen. Bereits sein Name war eine pure Provokation. Aber dazu später mehr. Ich möchte euch mitnehmen in das 9. Jahrhundert vor Jesu Geburt. Und zu der Zeit regierte in Israel ein Mann namens Ahab. Ahab war ein schrecklicher Mann. Okay, als König war er gut. Er befestigte Israels Städte und unternahm ausgiebige Arbeiten an seiner Hauptstadt Samaria. Verschiedene Ausgrabungen bestätigen das. Sein eigener Palast war mit Elfenbein verziert. Er hatte eine große Armee, die er aber auch nötig hatte. Während seiner Herrschaft gab es nämlich immer wieder Kriege, besonders gegen Syrien. Wie gesagt, als König und auch als Heerführer war er gut. Aber als Mensch war er schrecklich. Am bekanntesten ist er vielleicht für die Begebenheit mit Nabots Weinberg. Da musste Nabot sterben, nur weil er Ahab nicht seinen Weinberg verkaufen wollte. Das war König Ahab. Kein netter Mensch. Aber was noch viel schlimmer war, Ahab hatte eine Frau. Das ist nicht grundsätzlich was Schlimmes, in seinem Fall aber schon. Denn er hatte Isebel geheiratet. Sie war die Tochter von Etbal, dem König von Sidon, der auch ein Priester der Astarte war. Diese Isebel war das große Problem. Sie beeinflusste Ahab und so erlaubte er, dass sie in Samaria einen Tempel zu Ehren von Baal und ein Bild der Aschera aufstellen durfte. Sie förderte eine große Gruppe falscher Propheten und Anhänger des Baal. Später trat sie in offenen Widerstand zu Jahwe. Gottes Propheten wurden abgeschlachtet, seine Altäre wurden niedergerissen. Und genau in dieser Zeit lebte ein Mann, der eigentlich schon wegen seinem Namen um sein Leben fürchten musste. Elia. Dieser Mann schaffte es, das ganze Königreich in Atem zu halten, denn sein Name war für ihn Programm. Dieser Name, der ist recht einfach zu übersetzen. El heißt Gott und Eli heißt mein Gott. Vielleicht erinnert ihr euch an den Ausruf Jesu am Kreuz. Da rief er Eli, Eli, Lama Asaftani, übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Eli heißt mein Gott. Und das Ja in Elias Name ist eine Abkürzung und steht für Jahwe. Das heißt also, dass sein Name so viel bedeutete wie mein Gott ist Jahwe. Und jetzt stellt euch das vor in einer Zeit, in der Gottes Priester getötet, seine Altäre niedergerissen und Götzen angebetet wurden. Wenn er irgendwo hinkam, stellte er sich vor und sagte, mein Name ist, mein Gott ist Jahwe. Aber nicht nur Elias Name war bemerkenswert, er selbst war es auch. Er hielt sich nämlich mit seinem Zeugnis nicht zurück und er trat Ahab und dieser Isebel entgegen. Zum ersten Mal wird Elia in 1. Könige 17, Vers 1 erwähnt. Dort ging er zum König und wir lesen, und es sprach Elia, der Tischbitter, aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Gerade schien sich der heidnische Götzendienst in Israel durchzusetzen. Da überbrachte Elia Ahab die Antwort Gottes auf die Götzenverehrung. Eine jahrelange Dürre stand bevor. Und diese Dürre, die sollte erst enden, wenn Elia es sagen würde. Der wurde aber direkt wieder in die Verborgenheit zurückgeführt, aus der er vor den König getreten war. Zack, war er wieder weg. Alle Bemühungen, Elia zu finden, scheiterten. Im Bach Krit, östlich vom Jordan, fand Elia Wasser und Raben versorgten ihn mit Brot und Fleisch, bis der Bach austrocknete. Dann sandte Gott ihn weiter nach Zapat an der Mittelmeerküste zwischen Tyros und Sidon zu einer armen Witwe, deren geringer Nahrungsvorrat auf Gottes Wort hin bis zum Ende der Dürre nicht ausging. Auf die Art konnte sie sich, ihren Sohn und Elia versorgen. Aber dann starb ihr Sohn. In 1. Könige 17, Vers 19 bis 22, da lesen wir dazu. Elia sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Auf Elias Gebet hin wurde der Sohn dieser Witwe wieder lebendig. Erst im dritten Jahr der Trockenheit rief Gott Elia zurück. Damals war die Hungersnot in Samaria so groß geworden, dass sogar der König selbst mit seinem Palastvorsteher durchs Land zog, um Futter für seine Maultiere und für seine Pferde zu suchen. Elia begegnete zuerst dem Palastvorsteher Obadja und trat dann Ahab entgegen. Von dem forderte er alle Propheten des Baal und der Aschera zu einem öffentlichen Gottesurteil auf. Ein öffentliches Gottesurteil auf dem Berg Karmel. Dort sollten sie sich versammeln. Der König kam dieser Aufforderung nach. Die heidnischen Propheten schrien den ganzen Tag über vergeblich nach einer Antwort Baals. Aber nichts tat sich. Dann errichtete Elia einen Altar und ließ Holz und Opfertier mit Wasser überschütten, bis auch der ganze Graben mit Wasser gefüllt war. Auf Elias Gebet hin fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte Opfer, Altar und Wasser. Dann betete Elia um Regen und wir können lesen, und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Als Isebel ihm daraufhin mit dem Tod drohte, floh Elia in die Wüste. Ein Engel versorgte ihn mit Lebensmitteln und sandte ihn zum Horeb. Eine Strecke von etwa 420 Kilometern, die er innerhalb von 40 Tagen und Nächten bewältigte, zu Fuß. Mit einem neuen Auftrag schickte ihn Gott dann zurück. Er berief Elisa zum Propheten und zu seinem Nachfolger. Dann trat Elia Ahab wieder entgegen. Nach dem von Isebel angestifteten Mord an Naboth konfrontierte Elia Ahab mit Gottes Urteil über das Königspaar und seine Nachkommen. Und da beugte sich der König und tat Buße und deshalb schob Gott die Vernichtung von Ahabs Geschlecht nochmal auf. Wie für Ahab blieb Elia auch noch für seinen Nachfolger der Prophet des Gerichts. Auf seinem letzten Weg wurde Elia von Elisa bis aufs andere Ufer des Jordan begleitet. Dann kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und nahm Elia hinweg. Was für ein Mann! Und das war noch lang nicht alles, was er getan und erlebt hat. Das waren jetzt einfach nur einige Streifzüge durch sein Leben. Aber jetzt kommen wir endlich zu meinem eigentlichen Predigttext für heute. Habt ihr euch vielleicht schon gefragt, ja, wann macht er denn jetzt Stopp? Die Vorgeschichte haben wir jetzt schon, jetzt kann er ja irgendwann mal anhalten. Jetzt halte ich an. Den Predigttext, den finden wir in Jakobus 5, Vers 16 bis 18. Und da steht, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ich finde, es gibt kaum einen Bibelvers in der Bibel, der ermutigender ist als dieser Vers. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Dieser faszinierende Mensch, genauso schwach wie wir. Und wenn Elia genauso schwach war, wie wir es heute sind, dann eignet er sich doch eigentlich perfekt als Vorbild, oder? Wenn er genauso schwach war wie wir. Denn wir können von ihm eine ganze Menge über unsere stärkste und einzige Waffe lernen. Des gerechten Gebet vermag viel. Viel mehr, als wir gewöhnlich denken. Wie oft kommt es vor, dass wir beten und gar nicht mit einer Erhörung rechnen? Und wie oft verzichten wir einfach sowieso grundsätzlich schon völlig auf das Gebet? Und deshalb ist auch das Erste, was wir von Elia über das Gebet lernen können, ganz einfach. Bete. Ich weiß, das ist ein bisschen banal, aber ich muss das wirklich so deutlich betonen, denn als ich diese Predigt hier, das ist übrigens meine Predigt Nummer 11, als ich diese Predigt 2011 in Göppingen gehalten habe, kam nach dem Gottesdienst jemand zu mir und meinte, du könntest auch mal irgendwann übers Gebet predigen. Ich stand da und habe erstmal nichts gesagt. Und ja, ihr könnt ja hinterher mal beurteilen, ob ich mal übers Gebet predigen sollte. Also erster Punkt, bete. Elia war ein Mann wie wir, in all unserer Schwachheit und Gebrechlichkeit. Finden wir es schwer zu beten? Er auch. Trotzdem betete er. Haben wir jemals gezweifelt? Er auch. Und trotzdem betete er. Sind wir jemals entmutigt worden? Er auch. Trotzdem betete er. Sind wir jemals müde geworden? Er auch. Trotzdem betete er. Elia war ein Mensch wie wir. Er hatte ebenso Probleme, wie wir es haben. Aber er hatte keine Entschuldigungen gesucht. Er hat gebetet. Und das sollen wir auch tun. Den ganzen Brief über fordert uns Jakobus zum Beten auf. Wenn wir Weisheit brauchen, wenn wir leiden, wenn wir versucht werden, bevor wir reden, für die Zukunft, wenn wir fröhlich sind, wenn wir krank sind und so weiter. Bei allen möglichen Gelegenheiten sollen wir beten. Tun wir das? Gebet sollte unsere erste Wahl sein, nicht unsere letzte Hoffnung. Jakobus war in Sachen Gebet übrigens selbst absolut kein Theoretiker. Nicht nur, dass ihm im Lauf der Zeit der Beiname der Gerechte gegeben wurde, was im Hinblick auf das Gebet des Gerechten interessant ist. Einer der frühen Christen berichtet uns über Jakobus, seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Ich weiß nicht, ob Knie wie ein Kamel so erstrebenswert sind, aber das hier ist eine tolle Aussage, oder? Jakobus wusste, wovon er sprach. Und wenn er das so schreibt, dann können wir sicher sein, dass er selbst viele Gebetserhörungen erlebt hat. Was Jakobus über das Gebet geschrieben hat, das hat er auch selbst praktiziert. Was er hier schreibt, ist seine persönliche Erfahrung, an der er uns teilhaben lässt. Und deshalb fordert er uns auf, zu beten, wie es Elia getan hat. Elia ist für uns ein Beispiel für einen gerechten Mann, dessen Gebet mächtig und wirkungsvoll ist. Des gerechten Gebet vermag viel. Was ist das Gebet eines Gerechten? Und wer sind die Gerechten? Vers 17 zufolge sind auch die alttestamentlichen Gerechten mit eingeschlossen, so wie Elia ja beispielsweise auch. Aber der Christ Jakobus schreibt ja nicht an eine alttestamentliche Gemeinde. Neutestamentlich aber ist derjenige ein Gerechter, der an Jesus glaubt und durch Jesus Vergebung seiner Sünden bekommen hat. Derjenige, der seine Sünden vergeben bekommen hat, ist gerecht. Wir können also sagen, der Gerechte ist ein gläubiger Christ. Jakobus meint hier keine perfekte Sündlosigkeit, wenn er von gerecht spricht. Damit keiner denkt, eine solche Gebetserhörung könne nur Propheten und besonderen Auserwählten Gottes zuteil werden. Deshalb fügt Jakobus hinzu, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Schwacher Mensch wie wir. Elia war wohl ein Gerechter, aber es wäre falsch, daraus zu entnehmen, dass nur er so beten konnte. Jakobus möchte uns Mut machen, von ihm zu lernen, was unser Gebet vermag. Und deshalb spricht er hier von einer gesunden Beziehung zu Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen und unser Vertrauen in Jesus legen, überträgt er seine vollkommene Gerechtigkeit auf uns. Vertraust du Jesus? Jakobus weist uns in einer überraschenden Weise auf die Möglichkeit hin, die das Gebet eines solchen Gerechten hat. Haben wir wirklich verstanden, wie viel wir durch unser Gebet bewirken können? Jakobus verweist auch auf eine ganz praktische Gerechtigkeit. Wir sollen unsere Sünden einander bekennen, Buße tun. Natürlich sollen wir sie nicht jedem sagen, der uns über den Weg läuft. Aber vertrauenswürdigen Christen, die von uns Rechenschaft fordern und uns helfen, in Christus zu wachsen. Dann schenkt uns Gott ein reines Herz. Er macht uns zu einem Gerechten, dessen Gebet viel vermag. In Elias Zeit hatten König Ahab und Königin Isebel Israel von Gott weggeführt und sie zum Götzendienst verleitet. Baal galt als der Gott des Regens. Die Menschen glaubten, Baal kontrolliere den Himmel, Blitz und Donner und besonders den Regen. Elia betete deshalb, dass Gott den Regen zurückhalten würde. Die Menschen sollten sehen, dass Baal nur ein Götze ist, damit sie zu Gott zurückfinden. Elia betete für Trockenheit, sie kam. Elia betete für Regen, er kam. Er betete nicht, Herr, segne das Wetter. Nein, er betete gezielt, dass Gott den Regen zurückhält. Manchmal müssen wir gezielt und detailliert beten. So oft beten wir unsere Aldi-Gebete. Herr, segne all die Missionare, heile all die Kranken, rette all die Sünder. Das ist natürlich besser als nichts, keine Frage. Aber viel, ich sag mal, effizienter, sinnvoller, auch einfacher ist es, wenn wir gezielt beten. Allerdings müssen wir uns da natürlich erstmal überlegen, für was wir eigentlich beten wollen. An dem Punkt kann ich euch ein kleines Angebot machen. In meiner Gemeinde, damals in Belgien im Studium, da hatten wir hinten im Gottesdienstsaal eine rote Kiste stehen. Und jede Woche wurde angesagt, dass wir dort unsere Anliegen aufschreiben können, damit dafür gebetet werden kann. Dreimal habe ich das gemacht und ich bin nicht enttäuscht worden, sage ich jetzt einfach mal. Ehrlich gesagt, ich habe das hier drin stehen, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber wenn es hier steht, dann stimmt's. Neben dem grünen Salon haben wir unseren grünen Briefkasten. Und auch wenn das kaum einer weiß, ist der nicht nur für Kollekte da, die ihr natürlich auch gerne da reinschmeißen dürft. Aber wenn ihr mal einen genaueren Blick drauf werft, dann seht ihr, dass da auch draufsteht, dass er auch für Gebetsanliegen ist. Wenn ihr also irgendwelche Gebetsanliegen habt, schreibt sie auf und schmeißt sie da rein. Und wie ihr wisst, ist jeden Mittwoch Gebetsabend und da wird gebetet. Da wird gerne gebetet. Natürlich dürft ihr auch gerne einfach zum Gebetsabend kommen. Aber für diejenigen, die nicht können, gibt es eben die Möglichkeit, Gebetsanliegen auf die Art weiterzugeben. Und es ist schön, für konkrete Anliegen zu beten. Deshalb scheut euch nicht, eure Anliegen in den grünen Briefkasten zu werfen. Ihr könnt das anonym machen oder könnt euren Namen mit dazu schreiben. ganz wie ihr wollt. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass in der Gebetsstunde dafür gebetet wird. Und ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass Gott die Gebete hört. Aber euch muss klar sein, erst wenn wir die Anliegen kennen, können wir sie gezielt vor Gott bringen. Sonst geht das nicht. Wir müssen miteinander reden oder uns zumindest irgendwie anders mitteilen. Natürlich haben wir in Sachen Gebet immer Verse im Kopf wie Johannes 14, Vers 13 und 14, wo Jesus sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist ein wunderbares Versprechen. Was wir Jesus bitten, das wird er tun. Allerdings gibt es da ja noch eine Einschränkung, ne? Es geht nur um das, was wir im Namen Jesu bitten. Aber was bedeutet es, im Namen Jesu zu beten? Einige Menschen denken, dass wir auf eine bestimmte Weise oder mit einer bestimmten Formel beten sollen. So nach dem Motto, wenn ich an mein Gebet in Jesu Namen hinten dran hänge, dann geht's in Erfüllung. Dann wird mir Gott genau das geben, wofür ich gebetet habe. Das ist natürlich Quatsch. Das würde ja heißen, dass mein Wunsch ein Befehl an Gott ist. Das ist das, was die Bibel meint. Wenn ich etwas bete und die richtige Formel verwende, dann muss Gott das erfüllen. Ich denke nicht. Es ist eher andersrum. Mein Wunsch ist kein Befehl an Gott. Es sollte eher so sein, dass Gottes Wunsch mein Wunsch an Gott ist. Versteht ihr das? Gottes Wunsch ist mein Wunsch an Gott. Gott hat mit Elia über die Trockenheit und den Regen geredet. In 1. Könige 18, Vers 1, da lesen wir, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Diese Info, die ging Elias Gebet voraus. Und deshalb hat er in Übereinstimmung mit Gottes Willen gebetet, als er um Regen bat. Manchmal kennen wir Gottes Willen. Er hat einen Teil seines Willens ganz klar in der Bibel offenbart. Wir sollen der Versuchung widerstehen. Wir sollen geduldig in Anfechtungen sein und wir sollen seine Zeugen sein. Dafür und auch für manch anderes können wir voller Vertrauen beten. Denn das steht ganz klar in der Bibel, dass es sein Wille ist. Aber dass Gott uns einen neuen Job gibt oder dass er uns heilt, kann Gottes Wille sein, muss aber nicht. Trotzdem dürfen wir natürlich dafür beten und Gott wird immer antworten. Vertraue Gott, dass er deine Gebete nach seinem Willen beantwortet. Auch dann, wenn er vielleicht völlig anders aussieht als dein Wille. Jakobus sagt, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Viel heißt nicht alles. Es gibt also Grenzen, die ein Gebet nicht einreißen kann. Dazu gehört beispielsweise die freie Entscheidung eines anderen Menschen für oder gegen Gott. Das können wir nicht übernehmen, auch wenn wir es wahnsinnig gerne würden. Aber viel ist dennoch ein mutmachendes Wort. Und wenn unser Gebet viel ausrichten und bewirken kann, dann lohnt es sich auf alle Fälle, viel in das Gebet zu investieren. Aber was war die Motivation für Elias Gebet? Klar, er wollte, dass es regnet. Vorher wollte er, dass es nicht regnet. Aber da steht mehr dahinter. Okay, er wollte auch, dass die falschen Propheten, die falschen Priester und die falschen Kulte entlarvt werden. Aber es war noch mehr. Sein Hauptanliegen war, dass Gott verherrlicht und geehrt wird. Elia betete, dass es nicht regnen sollte, damit die Menschen Gott erkennen und ihn ehren. Inmitten des Götzendienstes sollten die Menschen zur Anbetung Gottes zurückfinden. Leben wir nicht auch in einer Welt voller Götzendienst? Was könnte es für eine bessere Motivation geben, zu beten, dass Gottes Herrlichkeit unsere sündige Gesellschaft durchdringt? Wie Elia erwarten wir das alles nicht von uns, wie Elia erwarten wir das alles nicht von unseren Gebeten, sondern von Gott. Gott ist derjenige, der unsere Gebete erhört. Und Gott ist derjenige, der handelt. Also wird auch durch erhörtes Gebet, wenn es in Übereinstimmung mit Gottes Willen gebetet wird, Gottes Name verherrlicht und ihm wird Ehre gemacht. Gott wird Ehre gemacht, wenn er unsere Gebete erhört. Und was genau geschieht dann, wenn wir beten? Irgendwas. Aber das ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Das ist positiv. Wenn wir beten, dann passiert was. Manchmal denken wir, es passiert nichts, weil wir kein Resultat sehen. Aber Gott beantwortet jedes Gebet. Immer. Es gibt dabei drei mögliche Antworten. Ja, nein und warte. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Vielleicht kennt ihr das auch. Kinder schreiben immer diese Liebesbriefe. Ne? Da gibt es dann meistens so eine Frage und drei Antwortmöglichkeiten. Die Frage ist, willst du mit mir gehen? Und die drei Antwortmöglichkeiten sind ja, nein und vielleicht. Ich frage mich bis heute noch, warum die Leute vielleicht draufschreiben. Aber so war das zumindest bei uns in der Schule. Ja, nein und vielleicht. Zwei von den Antworten sind eindeutig und man kann was damit anfangen, auch wenn einem Nein natürlich nicht gefällt. Aber was bitteschön soll man denn mit einem Vielleicht anfangen? Bei Gott und unseren Gebeten ist das etwas anders. Ein Vielleicht gibt es nicht, dafür ein Warte. Und etwas schwierig ist diese Antwort leider trotzdem. Manchmal ist die Antwort auf unsere Gebete nein, weil unsere Motive falsch sind. Das ist klar. Das gefällt uns dann in der Regel erstmal nicht, weil wir uns doch absolut sicher sind, dass die Erfüllung unseres Gebetes das Beste überhaupt für uns selbst und für die ganze Welt und für Gott und für alle anderen auch wäre. Aber es ist dann immerhin klar bei einem Nein. Aber manchmal müssen wir einfach auf Gottes Zeitpunkt warten. Wir müssen geduldig genug sein, damit Gott uns zeigen kann, was er tut. Manchmal wartet er auch einfach nur, um zu sehen, wie beharrlich wir sind, ob uns das wichtig ist. Das war selbst bei Elia so. Elia wusste, dass Gott auf sein Gebet hört. Er wusste auch, dass sein Gebet um Regen dem Willen Gottes entsprach. Gott hatte es ihm schließlich gesagt und trotzdem musste er warten. Elia betete auf dem Karmel, dass die Zeit der Trockenheit vorbeigehen würde. König Ahab hatte er schon vorausgeschickt in der festen Zuversicht, dass es nun wieder regnen würde. Aber als er anfing zu beten, ließ der Regen auf sich warten. 7-mal kniete er nieder und er wurde nicht müde, Gott zu flehen, bis sich die erste Regenwolke zeigte. Stellt euch das mal vor, ihr geht zu diesem bösen König und sagt ihm, fahr schnell nach Hause, es fängt gleich an zu regnen. Und dann kniet ihr euch hin und ihr betet und nichts passiert. Das ist doch peinlich. 7-mal hat er gebetet und dann zeigte sich die erste kleine Regenwolke. Und viel anders ist es bei uns auch nicht. Manchmal erhört Gott unser Gebet nicht, bis er sieht, wie ernst es uns ist. Und dann müssen wir warten und ausdauernd weiter beten. Aber wie auch immer, irgendwas passiert auf jeden Fall, wenn wir beten. Jakobus möchte, dass seine Leser verstehen, wie wertvoll und wie wichtig Gebet wirklich ist. Wir sollen verstehen, wie unerlässlich es ist. Es ist nicht nur eine kurze Zeit, die wir im Tagesablauf als Pflicht erledigen sollen. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe und unserer Abhängigkeit Gott gegenüber. Es ist der Kern des christlichen Lebens. Wie wichtig ist vertrauensvolles Gebet? Da ist es interessant, Berichte von anderen Christen zu lesen. Dr. Wilbur Chapman erzählte gerne aus seiner Jugend, als er Pastor einer Gemeinde in Philadelphia wurde. Nach seiner ersten Predigt kam ein alter Mann zu ihm und meinte, Sie sind sehr jung, um Pastor dieser Gemeinde zu sein. Aber sie predigen Gottes Wort und ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Dr. Chapman dachte nur, was für ein Sonderling. Aber der Mann fuhr fort. Ich werde für sie beten, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes auf sich haben. Und zwei andere haben beschlossen, mit mir gemeinsam zu beten. Und rückblickend meint Dr. Chapman dazu, es war schön zu hören, dass er für mich betet. Aus den 3 wurden 10, die 10 wurden 20, die 20 wurden 50 und die 50 wurden 200, die sich vor jedem Gottesdienst trafen, um zu beten, dass der Heilige Geist durch mich spricht. Immer wenn ich auf mein Pult stieg, fühlte ich mich, als wäre ich von Gott als Antwort auf die Gebete derer, die voller Vertrauen für mich gebetet haben, gesalbt worden. Es war eine Freude zu predigen. Das Ergebnis war, dass wir innerhalb von 3 Jahren 1100 Neubekehrte in unserer Gemeinde aufnahmen, davon 600 Männer. Es war die Frucht des Heiligen Geistes als Antwort auf die Gebete. Über Charles Spurgeon wird uns erzählt, dass das Rückgrat eines hervorragenden Dienstes eine invalide Frau in seiner Gemeinde war. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für den Pastor und seine Gemeinde zu beten. Martin Luther war bekannt für sein hohes Arbeitspensum. Anders hätte er es wohl nicht geschafft, das komplette Neue Testament innerhalb von nur 11 Wochen vom Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Glaubt mir, das ist nicht so einfach. Aber er war vor allem ein Mann des Gebets. Trotz seiner vielen Arbeit nahm er sich täglich Zeit, 1 bis 2 Stunden zu beten. Er sagte, er bete so viel, weil er so viel zu tun hat. Und Charles Studd meint, das Evangelium breitet sich nur langsam und behutsam aus, wenn die Gläubigen nicht früh und spät bei ihrem Gebet sind. Beim Blick auf die Geschichte der Christenheit fällt auf, wie wichtig das Gebet für die Personen war, die Entscheidendes für Gott erreicht haben. Da wird doch eigentlich ganz schnell klar, was unsere Aufgabe ist, oder? Ganz egal, ob in unserem ganz alltäglichen Leben oder im Hinblick auf unsere Gemeinde, unser Land oder unsere Nachbarn oder das neue Jahr, das vor uns liegt. Das Gebet ist die wichtigste und einzige Waffe, die wir haben. Wir sollten sie nicht vernachlässigen. Elia war ein ganz normaler Mensch, wie wir. Er betete zu genau demselben Gott, zu dem auch wir beten. Seine Gebete führten nicht nur einen bösen König, sondern eine ganze Nation zur Umkehr. Bist du ein normaler Mensch, dann kannst du auch beten. Ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Aber das hier wäre zumindest ein wirklich sinnvoller. Bedenke, was deine Gebete bewirken können. Egal wer du bist, ob du eine Gebetsgruppe besuchst oder jeden Morgen an deinem Bett kniest, bete. Und dann staune, wie Gott wirkt. Amen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir beten dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, zu dir kommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir dir unseren Dreck und unsere Angst und unsere Sorgen hinschmeißen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir dir wichtig sind, dass du uns zuhörst und dass du genau weißt, was das Beste für uns ist. Ich bitte dich darum, dass wir es lernen, dir zu vertrauen. Mit all dem Guten und Schlechten, was in unserem Leben passiert, dass wir dir vertrauen und es aus deiner Hand annehmen und darauf vertrauen, dass du das Beste im Sinn hast. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, die Gemeinschaft und die Beziehung zu dir zu stärken. Gerade jetzt, wo wir in ein neues Jahr gehen, bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, dieses neue Jahr zu einem Jahr der Beziehung mit dir zu machen, wo wir wirklich das Gebet an eine ganz neue, viel, viel höhere Position in unserem Leben stellen. Du bist es, der hier regiert. Du bist es, der alles in seiner Hand hat. Und wir dürfen dich bitten. Und du versprichst uns, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass du uns begleitest und dass du uns segnest. Amen.